Ich freue mich, dass ich heute wieder einmal da bei euch sein kann. Und ich weiß, dass meine Geschwister in Köstenberg sich auch freuen, dass der Helmut heute bei ihnen ist. Und so ist es auch ganz ein schönes Miteinander auch zwischen den Gemeinden, dass wir, ich hoffe, gegenseitig auch genießen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich darf heute ganz besonders meine Frau begrüßen. Na, für mich ist es was Besonderes, dass sie mitkommt. Sie ist ja zuständig bei uns in der Gemeinde für die Musikleitung und heute hat sie das abgegeben und ist da. Es ist für mich besonders schön. Heute in der Früh habe ich schon in aller Früh eine Mitteilung bekommen, die wie so ein Rucksack mich bis jetzt begleitet hat und ein bisschen runtergezahlt hat. Und jetzt in der Zeit des Singens und Betens habe ich das auch Jesus abgeben dürfen. Ich finde es so schön, dass wir einen Ort haben, wo wir, wie wir es auch im Kinderlied und in anderen Liedern gesungen haben, wo wir es einfach loslassen dürfen an den, der zuständig ist und der allein die Möglichkeit hat, auch Dinge zu, ja, in Ordnung zu bringen und zu regeln. Das ist, wäre einmal eine interessante Frage also an euch. Jetzt werde ich sie nur pauschal stellen, aber die Antworten waren interessant. Was für ein Bild von Jesus hast du eigentlich in deinem Herzen und in deinem Kopf? Jeder macht sich ja so und tragt in sich so ein Bild von Jesus. Und ihr wisst genauso gut wie ich, dass das Bild garantiert falsch ist und nur in manchen Bereichen stimmt, in anderen sicher völlig daneben ist. Aber es ist ja entscheidend, was für ein Bild ich in meinem Kopf mittrage, weil das Bild, das ich von Jesus habe oder auch das Bild, was ich auch von einem Menschen habe, das bestimmt ja, mit welchen Erwartungen ich Jesus oder auch einem Menschen begegne. Ich erzähle euch ein Beispiel dazu. Ich habe vor vielen Jahren einmal gelesen die Biografie von George Carver. George Carver hat von 1864 bis 1943 gelebt. Er hat auch viel gelesen. Er ist noch als Sklave, als farbiger Sklave geboren worden und war dann der erste amerikanische Universitätsprofessor in den Südstaaten, der farbig war. Und er war ein zutiefst gläubiger und überzeugter Christ. Er hat gesehen, die große Not der amerikanischen Bauern, besonders der kleineren Bauern, die über die jahrzehntelangen Anbau von Baumwolle ihre Felder völlig ruiniert und ausgeplündert gehabt haben. Die Erträge sind ständig zurückgegangen. Es war eine große Not, auch finanziell in der Bauernschaft. Und er hat herausgefunden, dass ein wunderbarer Ersatz der Anbau von Erdnüssen wäre. Das würde die Böden sanieren und er hat es proklamiert und viele Bauern sind umgestiegen auf Erdnüsse und damit dann auch die Erdnüsse, die ja plötzlich zu Haufen da waren, auch vermarktet haben werden können, hat er im Lauf seines Lebens über 300 Anwendungen und Verarbeitungsmethoden für Erdnüsse geschaffen. Von Kosmetika angefangen bis. Es hat eine Begebenheit gegeben, da hat eine eher wohlhabende Frau ihn einmal eingeladen. Sie hat irgendein landwirtschaftliches Problem gehabt und hat nur von dem berühmten Professor gehört und hat ihn eingeladen. Sie wollte dieses Problem mit ihm besprechen und er, bescheiden wie er war, hat er das auch angenommen, hat diese Frau besucht und wie er an der Tür geleitet hat oder geklopft hat und dann die Tür aufgegangen ist, hat die Frau ihn überhaupt nicht zu Wort kommen lassen, weil sie hat gedacht, das ist ein armer Farbiger, der eine Arbeit sucht und heute keine Arbeit hat und hat ihn einfach eingepackt und hat ihm ein Werkzeug in die Hand gedruckt und in ihren Garten geführt und hat ihm dort eine Arbeit zugewiesen. Und er hat sich wahrscheinlich erinnert an seine Kindheit und hat das Werkzeug genommen und hat diese Arbeit bei dieser Frau im Garten gemacht. Und als er dann fertig war, hat er die Frau dann gefragt, was eigentlich das Problem wäre, das er mit ihr hat besprechen wollen. Für mich ist es so ein Beispiel. Diese Frau hat von diesem berühmten Professor Carver ein bestimmtes Bild in ihrem Kopf gehabt. Und in diesem Bild, das sie gehabt hat, von diesem Professor Carver, war das unmöglich, dass dieser Mann ein Farbiger ist. Welches Bild habe ich von Jesus in meinem Kopf? Weil von diesem Bild ist abhängig, mit welchen Erwartungen komme ich zu Jesus? Wie schaut das bei mir aus? Und Paulus hat im Kolosserbrief im ersten Kapitel ganz viel darüber geschrieben, wie Jesus ist. Und er fängt den Kolosserbrief nicht damit an, dass er ausführt, was Jesus gelehrt hat, sondern er fängt damit an, aufzuzeigen, wie ist er? Was für eine Persönlichkeit ist er? Und was hat er auch getan? Und ich möchte ein paar kurze Auszüge aus Kolosser 1 mit euch anschauen. Dort heißt es in Kolosser 1, Vers 13, Gott hat uns gerettet oder befreit oder herausgerissen, alles Übersetzungsmöglichkeiten für dieses griechische Wort. Gott hat uns herausgerissen aus der Unfreiheit und dem Machtbereich der Finsternis. Und er hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst, durch ihn sind unsere Sünden vergeben. Das Erste, was ich da aussehe, einmal aus dem Vers ist, wie Jesus ist und was er tut, er reißt die Mauern unseres Gefängnisses nieder und befreit die Gefangenen. Er befreit die Gefangenen und reißt Mauern nieder. Als der Herr Jesus ganz im Anfang seiner Tätigkeit so eines der ersten Male auftritt, sagt er das gleich im Anfang. In der Synagoge in Kapernaum sagt er und zitiert aus dem Alten Testament, er, Gott, hat mich, also Jesus, gesandt mit dem Auftrag, was für ein Auftrag, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehend werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen. Das ist das, wieso ich überhaupt da bin, warum ich gekommen bin. Wir Menschen verstehen ja Freiheit immer ganz anders, als wie es die Bibel versteht. Wir verstehen unter Freiheit ja im Allgemeinen das, dass wir tun und lassen können, was wir gerne möchten und dass uns da niemand im Weg steht, das auch zu tun. Und das ist dann Freiheit, wenn ich dann das tun und lassen kann, was sie will. Und in Wirklichkeit ist das genau das Gegenteil von Freiheit. Denn das beweist, in welcher Gefangenschaft, in welchem Egoismus ich gefangen bin. Es dreht sich um mich. Das ist die Gefangenschaft von uns Menschen. Das ist der Satz, der die meisten Leben von den meisten Menschen prägt. Bei jeder Entscheidung, was habe ich davon? Was bringt mir das? Was habe ich davon? Das ist eine Gefangenschaft, die uns wie eine Mauer umschließt und aus der wir gar nicht außer können. Wir wollen immer mehr haben, wir wollen immer mehr besitzen, wir wollen immer mehr Vergnügungen erleben und wir hinterlassen haufenweise an Scherben und Wunden bei anderen und in unserem eigenen Leben ebenfalls. Wirkliche Freiheit ist das Gegenteil davon. Wirkliche Freiheit bedeutet, die Kraft verzichten zu können. Das wäre Freiheit. Die Kraft verzichten zu können. Echte Freiheit muss nicht spontan jedem Impuls folgen, der aus meinem Herzen rauskommt. Ich muss sie nicht sofort befriedigen. Ich muss nicht das umsetzen, wozu ich gerade Lust habe. Und wenn ich keinen Bock habe, dann mache ich es nicht. Und wenn ich Bock habe, dann mache ich es. Das ist nicht Freiheit. Wirkliche Freiheit muss nicht sich ständig Sorge machen um mich selber. Frei von der Sorge um mich selber, das ist Freiheit. Das ist Freiheit. Ein wirklich freier Mensch hat nicht mehr sich selber zum Mittelpunkt, sondern er kann andere lieben und er kann geben, ohne dabei an sich zu denken und zu fragen, was habe ich davon. Das ist Freiheit. Es ist eine traurige Tatsache, dass kein Mensch von uns in dieser vollkommenen Freiheit lebt. Sondern wir sind alle gefangen in unserem Egoismus. Wir drehen uns um uns selber. Wir sind in unserem Denken und Fühlen gefangen hinter diesen Mauern von unserem Egoismus. Und obwohl wir diese tiefe Sehnsucht alle in uns tragen, endlich frei zu werden von diesem Kreisen, schaffen wir es nicht. Schaffen wir es einfach nicht. Und dann kommt Jesus. Und dann kommt Jesus und sagt, die haben wir gerade gelesen, durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Durch ihn, Jesus Christus, sind wir erlöst. Um uns Menschen von unserem Egoismus zu erlösen, braucht es ja viel mehr als einen erhobenen Zeigefinger und noch eine Moralpredigt. Gell? Die haben wir ja schon genug gehört. Und das Problem von unserer Gefangenschaft ist ja nicht, dass wir nicht wüssten, wie wir eigentlich handeln und leben und denken und fühlen sollten. Das ist uns eh klar. Aber die praktische Umsetzung, das ist ja das Problem. Nicht das Wissen. Und deshalb ist jede Moralpredigt und jeder erhobene Zeigefinger auch auf einer Kanzel von Fuhren für die Fisch. Absolut sinnlos. Nur damit ich noch einmal ein schlechtes Gewissen kriege, dass ich es nicht schaffe, dafür brauche ich nicht in den Gottesdienst zu gehen. Das Gewissen blockt mich eh von allein, wenn ich noch eins habe. Es braucht etwas anderes. Es braucht eine Kraft von außen, um diese Mauern des Egoismus zu durchbrechen zu können. Wir brauchen ein neues Denken, Fühlen und Handeln. Wir brauchen eine ganz neue Gesinnung. Es braucht eine neue Schöpfung in uns. Eine totale neue Schöpfung. Es muss wirklich nicht nur ein bisschen was aufpoliert werden, sondern es muss etwas Neues geschaffen werden. Und eine neue Schöpfung kann nur der Schöpfer machen. Dazu sind wir unfähig, irgendwas neu zu schaffen. Wir können nur das als Menschen verwenden, was wir irgendwo in der Schöpfung schon vorgegeben haben und das nutzen, aber neu erfinden, etwas neu erfinden, können wir nur, indem wir das Alte weiterentwickeln. Aber etwas wirklich Neues schaffen, was nicht vorhanden ist, kann nur der Schöpfer, besonders im eigenen Leben. Ihr oft habt ihr euch genauso wie ich schon oft gesagt, das passiert mir aber nie mehr. Und ist es nie mehr passiert?
Ja.
Aha. Danke, endlich gibt mir einmal jemand eine ehrliche Antwort. Super. So ist es. Gott hat uns herausgerissen aus der Unfreiheit. Ich zitiere noch einmal das Bibelwort vom Anfang. Gott hat uns herausgerissen aus der Unfreiheit und dem Machtbereich der Finsternis und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn regiert. Durch Jesus Christus sind wir erlöst. Glaubst du das? Ja. Glaubst du das wirklich? Gründen wir unser Leben auf das? Hat ja zwei Seiten, gell? Diese Medaille. Auf der einen Seite glaube ich wirklich, dass durch das Sterben von Jesus am Kreuz meine Schuld bezahlt ist und deshalb der Rucksack der Belastung weg ist. Dass das, was ich mitgetragen habe, auch an Versorgung und Schuld, wirklich nicht mehr anklagbar mir irgendwo jemals wieder vorgeführt werden wird, von Gottes Seite her. Das ist die eine Seite. Vertraue ich da wirklich drauf? Und die andere Seite ist ja, dass ich, das merke ich an vielen Christen, das merke ich auch an meinem eigenen Leben, dass wir vielleicht durch Gott vertrauen, dass er meine Schuld vergeben hat, aber dass er mich wirklich herausgerissen hat aus der Unfreiheit und dem Machtbereich der Finsternis und mich jetzt schon in sein Reich versetzt hat, wo er regiert. Da tut mir viel schwerer, das wirklich als Tatsache anzunehmen. Noch einmal, welches Bild habe ich von Jesus? Wenn wir von Gott reden, dann haben wir meistens im Kopf diesen heiligen, allmächtigen, unerklärbaren Schöpfergott. Und wenn wir von Jesus sprechen, dann denkt man meistens an den für uns Gekreuzigten. Aber viel zu selten sehen wir Jesus so, wie er uns da in diesem Vers und in den nächsten Versen, die ich gleich lesen werde, vorgestellt wird. Ich lese weiter, Vers 15. Der Sohn, also Jesus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Jetzt ein kurzer Einschub. Jesus sagt von sich selber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott. Und der Erstgeborene hat einmal nichts zu tun mit, in erster Linie mit seiner Geburt, sondern hat zu tun mit seiner Stellung, die er einnimmt. Er ist der Erste, der um den alles sich trat. Warum hat Jesus so eine herausragende Stellung in der gesamten Schöpfung? Wir lesen es in den nächsten Versen. Da begründet der Paulus das, warum er der Erste ist. Durch ihn, durch Jesus, wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Das ist Christus. Das ist der, der im Vers vorher sagt, ich durchbreche das Gefängnis. Ich durchbreche die Mauer von deinem Egoismus, was du in deinem ganzen Leben nicht schaffst und wenn es dir noch so viel Mühe gibst. Du bist darauf angewiesen, dass ich der Schöpfer und so in der Beschreibung, wie er da ist, dass ich in deinem Leben das dir Unmögliche tue und dieses Gefängnis aufbreche. Und ich kann das, denn ich bin der Erste. Durch mich ist alles geschaffen worden. Ohne Jesus würde nichts existieren, was vorhanden ist. Kein Universum wäre da, keine Erde, keine Engelwelt, keine Menschen. Jesus ist der Ursprung und, was heißt da, das eigentliche Ziel. Der Zielpunkt, der Grund, wieso alles existiert, wieso du da bist und das Ziel deines Lebens ist Jesus. Er ist der Ursprung und das eigentliche Ziel, der Zweck, der Sinn, warum du existierst. Stell dir vor, du hast ein Auto ohne Motor. Schon blöd, gell? Ein Auto ohne Motor wird nicht fahren. Es hat damit seinen Zweck verfehlt. Oder stell dir vor, gerade früher haben wir es auch gehört, ihr sucht Lehrer, stellt euch vor, eine Schule ohne Lehrer. Ist vielleicht der Traum der Schüler. Aber eine Schule ohne Lehrer hat ihr Ziel verfehlt. Ein Mensch ohne Jesus hat sein Ziel, sein Zweck, warum er geschaffen worden ist, verfehlt. Unser Leben findet seine Bedeutung und Erfüllung nur bei und mit Jesus. Er ist das Ziel, der Zweck, warum wir geschaffen worden sind. Und nur in der Gemeinschaft mit ihm finden wir das Leben, weil er das Leben ist. Und wenn ich dieses Leben nicht habe, dann habe ich das Leben nicht. Dann habe ich halt ein Scheinleben. Aber nach dem, wonach ich mich wirklich sehne, wozu mein Leben geschaffen ist, das habe ich versammelt und gehe daran vorbei. Unser Leben findet seine Bedeutung und Erfüllung nur mit Jesus. Wir sind mal so konstruiert, wir sind mal so geschaffen worden, um mit ihm zu leben. Ist dieses Bild von Jesus, das da gemalt wird, durch den alles geworden ist und auf das alles als Zweck und Ziel hingeht, ist das das Bild von Jesus, das ich in meinem Herzen trage? Das ist die entscheidende Frage. Nur mit diesem Bild von Jesus in meinem Herzen werde ich wissen und erfahren, dass da jemand ist, der stark genug ist, meine Gefangenschaft zu durchbrechen. Und in meinem Egoismus denke und tue ich ja Dinge, von denen ich genau weiß, dass ich sie weder denken, noch tun, noch fühlen sollte. Und trotzdem bin ich gefangen drinnen. Nur mit diesem Bild von Jesus werde ich auch damit zu ihm kommen, mit der Bitte und dem Glauben, du kannst es durchbrechen. Du bist der Schöpfer, du bist stark genug und du bist doch eingezogen in mein Leben, als ich mein Leben losgelassen habe und es dir geschenkt habe. Da bist du eingezogen, dieser Jesus, so wie er da beschrieben ist, in mein Leben und deshalb hast du die Kraft, das zu durchbrechen. Ich muss nicht immer wiederholen. Ich bin nicht mehr Gefangener, wenn ich mein Vertrauen auf dich setze. Also ist es auch nicht mit einmal getan. Gell? Ich habe ja so gedacht, damals als vor vielen Jahren, als ich Jesus voller Vertrauen mein Leben geschenkt habe, dass dann am nächsten Tag mein ganzer Charakter, alles, was mich bis jetzt so gefangen genommen hat und meine Unfreiheit plötzlich weg ist. Und ich war ganz enttäuscht, dass es nicht so war. Bis ich gelernt habe, das ist nicht etwas, was ich als Besitz dann besitze und das mir zur Verfügung steht, sondern dass es umgekehrt ist, dass ich nicht mehr mir gehöre, sondern Jesus Christus. Und wenn ich in seiner Hand bin, dann durchbricht er meine Mauern. Und wenn er nicht jeden Tag neu die Tür offen haltet in die Freiheit, fällt sie jeden Tag hinter mir wieder ins Schloss und ich bin in derselben Gefangenschaft drinnen. Ich lebe davon, dass Christus in uns lebt, in mir lebt, in dir lebt. Und er die Tür zur Freiheit offen haltet. Gott hat uns herausgerissen aus der Unfreiheit und aus dem Machtbereich der Finsternis und schon jetzt in das Reich versetzt, in dem er regiert. In dem er regiert. Und dann geht es weiter. Ich mache kurz die Fortsetzung, dauert aber nicht mehr gar so lang, braucht es keine Angst haben. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm, in Jesus zu wohnen. Und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Mit deinem Vertrauen, das du auf Jesus gesetzt hast, bist du sein Kind geworden. Und mit der Auferstehung von Jesus damals zu Ostern hat Gott seine Kinder schon jetzt mit eingesetzt in Gott mit seinem geliebten Sohn in das ewige neue Reich Gottes. Gottes ewiges Reich beginnt nicht in ferner Zukunft, sondern nicht erst nach meinem Tod, nicht erst in der Ewigkeit. Gottes Reich hat begonnen in dem Augenblick, wo du dein Leben ihm anvertraut und geschenkt hast und losgelassen hast. Aber die Frage ist, glaubst du das und lebst du heute schon in diesem Reich? Das ist meine Herausforderung jeden Tag. Rechne ich damit, dass sein Reich wirklich jetzt schon begonnen hat? In mir. Und es wird niemals aufhören. Seit dem Augenblick, wo ich mein Vertrauen in ihn gesetzt habe, sagt, ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Da hat das Reich Gottes in mir begonnen und hoffentlich auch in dir. Und es hat begonnen und hört nicht auf und ist jetzt schon. Und in diesem Reich regiert jetzt schon Christus. Glaube ich nur an die Vergebung meiner Sünde? Oder glaube ich, vertraue ich, dass sein Reich in mir schon jetzt begonnen hat und er regiert und die Fesseln und die Mauern meines Egoismus jetzt durchbrochen hat und mich in die Freiheit geführt hat? Jeden Tag neu haltet er mir die Tür offen, wenn ich mit meiner Unfreiheit zu ihm komme und sage, du bist es, der mich freigesetzt hat. Du bist die Kraft, dir vertraue ich für heute. Stell dir vor, du bist ein verfolgter Christ in Nordkorea unter der Zwangsherrschaft von diesem Diktator Kim Jong-un. Und stell dir vor, plötzlich machen die Südkoreaner einen Einfall nach Nordkorea und nehmen ausgerechnet die mit und bringen die nach Südkorea. Aus der Diktatur und der Zwangsherrschaft und der Verfolgung in ein demokratisches Land mit ganz großer Freiheit, ganz ähnlich wie Österreich. Kannst du dir das vorstellen? Naja, probier es einmal. Wie wirst du, wenn du vorher dein ganzes Leben lang in Nordkorea verbracht hast, jetzt in Südkorea leben? Wirst du in Südkorea gleich leben wie in Nordkorea? Vielleicht wirst du dich erst gewöhnen müssen an die ungewohnte Freiheit, die damit verbunden ist, aber ich bin ganz, ganz sicher, dass du mit großer Dankbarkeit diese Freiheit in Anspruch nehmen wirst, um darin zu leben. Neues Leben bedeutet, Gott, der Vater, hat uns herausgerissen aus der Unfreiheit, jetzt nicht nur Nordkoreas, sondern aus der Unfreiheit von meinem Egoismus, aus dem Machtbereich der Dunkelheit und hat mich jetzt schon versetzt und dich versetzt in das Reich, in dem sein geliebter Sohn regiert und nicht mehr der Diktator, der mich gefangen hält. Du bist nicht nur von deiner Schuld befreit, sondern in die Freiheit genommen, in ein völlig neues Leben. Und gelebter Glaube bedeutet dann für dich und mich schon jetzt in diesem Reich zu leben, das er in unserem Herzen baut. Und weil wir den kennen und dem vertrauen, der in diesem Reich regiert, rechnen wir jeden Tag mit seiner Schöpferkraft, mit seiner Neuschöpfung in meinem Herzen, in unserem Herzen, heraus aus dem Gefängnis der Selbstsucht hinein in die Freiheit der Gotteskinder. Freiheit führt heraus aus dem Gefängnis der Selbstsucht. Jesus sagt, ich habe ihnen, meinen Jüngern, die Herrlichkeit gegeben, die du, Vater, mir gegeben hast. Diese Herrlichkeit der Freiheit der Kinder Gottes in der Abhängigkeit von Jesus. Ich weiß, ich komme zum Schluss. Wir leben noch in dieser alten Welt. Jeder von uns. Machen wir uns nichts vor. Auch wir kämpfen mit dem Gleichen, mit dem unsere Nachbarn, die Jesus nicht kennen, auch kämpfen. Wir leben in dieser Welt, aber, wie soll ich sagen, wir sind keine Gesinnungsgenossen mehr dieser Welt. In dieser Gesellschaft ohne Gott haben wir eine andere Gesinnung. Wir sind keine Gefangenen mehr unserer eigenen Wünsche und Begierden. Und das ist für mich so ein Paradoxum, der scheinbar machtlose Gekreuzigte hat das Unmögliche getan. Er hat den Tod und die Folgen der Sünden besiegt. Mit der Auferstehung von Jesus hat Gott uns befreit und herausgerissen aus der Dunkelheit und versetzt in ein Reich, wo er regiert. Und er ist kein Diktator. Er ist ein Regent der Liebe und der Freiheit. Wir gehören jetzt zu einer neuen Schöpfung. Wir kennen Jesus. Wir gehören Jesus. Wir vertrauen Jesus. Und mit Jesus in unserem Leben haben wir das Leben. Das Leben in der Freiheit. Ich möchte noch mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus geschickt hast. Und wenn wir Jesus anschauen mit seiner ganzen gewaltigen Schöpferkraft, durch den du, Vater im Himmel, gemeinsam mit dem Sohn und dem Heiligen Geist alles erschaffen hast, was existiert, dann wissen wir, dass du noch viel mehr getan hast, als du deinen Sohn geschickt hast, als nur unsere Schuld zu vergeben, obwohl wir das gar nicht begreifen können, dass du das getan hast. Aber dass du uns mitgenommen hast in ein völlig neues Leben. Dass du uns befreit hast, in deinem Reich zu leben, das in unserem Herzen schon begonnen hat, ein Reich der Freiheit. Herr, erinnere uns in unserem Alltag dran, dass dieses Gottesbild, das du in deinem Wort malst, Realität ist. Und dass wir lernen, mit dieser unbeschränkten Kraft, mit dir selber, wo du Wohnung gemacht hast in unseren Herzen, jeden Tag in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben. Ich danke dir, Herr Jesus, dass ich und wir jeden Tag mit unserem Versagen zu dir kommen dürfen und du vergibst uns. Aber dass wir auch kommen dürfen mit einem ganz tiefen Vertrauen, dass du das Tor in die Freiheit für uns aufgestoßen hast und offen hältst, auch am heutigen Tag, wo wir unser ganzes Vertrauen in dich setzen. So lass dieses neue Leben auch wirksam werden, Herr Jesus. Nicht nur, dass es sich in unserem Herzen was verändert, sondern durch die Veränderung, die du schaffst in unserem Herzen, am Menschen dich erkennen dürfen in deiner wirklichen, wunderbaren Retterliebe durch unser Leben. Amen.